und herzlich willkommen zum Kontextuell Podcast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und wie immer Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt kommt von Rosa Thoneik und die Grafik kommt wie immer von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los! Willkommen zum Kontextuell-Podcast. Wir haben heute fast schon Oktober. Wir sind zurück und zwar mit einem Gespräch zu Arbeitsbedingungen. Der Herbst wird arbeitsbedingungenlastig. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Wir haben eine Umfrage mit der Hochparterre am Laufen und werden diesen Herbst auch noch ein zweites Podcastgespräch aufnehmen. Aber wir starten mit einem sehr besonderen Gespräch und zwar mit einer Initiative, die uns schon länger begleitet und zwar mit der Architektinnengewerkschaft in Gründung. Katharina, du bist auch wieder mit dabei. Sag mal was, wir sind heute digital unterwegs.
Hallo und ich freue mich so sehr, dass wir wieder am Podcasten sind. Ich bin total gespannt und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute, weil wir haben ja vor kurzem unsere Liste zu Initiativen veröffentlicht, die sich mit Arbeitsbedingungen national und international beschäftigen. Und bei uns, da verfolgen wir ja schon länger eben die Architektinnengewerkschaft. Und ich habe mich immer so gefragt, was ist denn eigentlich gerade da der Stand? Was sind die Pläne? Und wer sind denn auch die Leute dahinter? Und heute haben wir zwei davon im digitalen Podcast-Studio.
Genau, und zwar sind wir heute hier mit Fiona und Helena. Und wir starten wie immer in das Gespräch und zwar mit der Frage, wer seid ihr und was macht ihr denn eigentlich so? Erzählt mal.
Ja, hallo Angelika und hallo Katharina. Vielen Dank, dass wir bei euch sein können. Und dass wir heute die Architektinnengewerkschaft in Gründung vorstellen dürfen. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit euch. Ich bin Fiona und ich bin Architektin.
Hallo, auch von mir. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier sein können. Ich bin Helena, ich bin auch Architektin. Und wir haben uns entschieden, heute nicht so sehr unsere individuellen Biografien in den Vordergrund zu stellen, sondern vor allem über den Prozess der Organisierung hin auf einem Weg zu einer Architektinnengewerkschaft zu sprechen.
Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wo ihr verortet seid und was vielleicht dieses Initialmoment war, das euch zusammengebracht hat.
Ich kann ja einfach mal beginnen, wofür wir uns eigentlich einsetzen und uns dann genau ein bisschen genauer vorzustellen. Also wir sind eine Initiative und wir arbeiten eigentlich darauf hin, uns gemeinsam als architekturarbeitende Gewerkschaft zu organisieren. Und dabei setzen wir uns eben für faire Arbeits- und Lebensbedingungen in der Architekturbranche ein und adressieren vor allen Dingen strukturelle Ungerechtigkeiten, die in unserer Branche weit verbreitet sind. Zum Beispiel sind Überstunden oft die Regel statt die Ausnahme. Es gibt teils prekäre Anstellungsverhältnisse und auch eine unterdurchschnittliche Bezahlung, vor allen Dingen im Verhältnis dazu, was geleistet wird und auch was für einen akademischen Abschluss wir haben. Es ist uns dabei natürlich bewusst, dass es Büros und Arbeitgeberinnen gibt, die schon vieles richtig machen und wollen da irgendwie auch niemanden über den Kamm scheren. Aber leider ist es halt doch noch oft die Ausnahme und viele Architektinnen sind halt mit den Konsequenzen struktureller Ungerechtigkeit konfrontiert. Und jetzt nochmal ein bisschen genauer auf deine Frage zurückzukommen. Wir sind die Architektinnengewerkschaft im Aufbau und wir sehen es wie auch so ein bisschen als Arbeitstitel, da wir eben nicht nur Kammermitglieder vertreten wollen. Weil in Deutschland ist es ja so, um sich Architektin oder Architekt nennen zu können, muss man erstmal Kammermitglied werden. Und dafür braucht man zum Beispiel ein abgeschlossenes Masterstudium, eine gewisse Berufserfahrung. Man muss auch Mitgliedsbeiträge bezahlen. Und wir wollen eigentlich eher praxisübergreifend Mitglieder vertreten. Und das formuliert auch schon unser Ziel, Wir sind eben noch keine Gewerkschaft, aber unsere Mitglieder sollen angestellte Architektinnen sein, FreelancerInnen, Studierende, VisualisiererInnen, also auch Personen, die eben gar nicht Teil der Kammer werden können. Und manche von uns haben Architektur studiert, aber üben den Beruf momentan gar nicht aus. Und wir bestehen eigentlich aus einer aktiven Kerngruppe und einem größeren Kreis von UnterstützerInnen, die bei regelmäßigen Treffen zusammenarbeitet und zusammenkommen. Und jetzt nochmal auf den Initialmoment sozusagen zurückzukommen. Wir haben uns Anfang 2024 in Berlin gegründet und mittlerweile beteiligen sich aber schon einige Personen auch aus anderen deutschen Städten bei uns. Und seit 2024 ist auch einiges passiert. Unsere Strukturen und unser Netzwerk ist gewachsen. Wir hatten, worauf wir ziemlich stolz sind, unser erstes großes Treffen im Februar 2025 in Berlin mit über 100 Personen. Und seit Mai diesen Jahres organisieren wir auch einen monatlichen Stammtisch, wo interessierte Leute uns kennenlernen können, wo wir diskutieren können, uns austauschen können. Genau, und im Moment, wenn es jetzt so um die juristische Form von uns geht, sind wir dabei, einen Verein zu gründen. Das, um kurz die Übersicht zu geben, was uns natürlich eint und auch zusammengebracht hat, ist mit Sicherheit so die Frustration über die Arbeitsbedingungen und über die Lebensrealität innerhalb unserer Branche.
Vielleicht könnt ihr einfach auch nochmal, also ihr müsst nicht über eure individuellen Erfahrungen sprechen, aber es ist natürlich schon interessant, was euch quasi so bewegt hat im Sinne von, wieso macht man das, ne? Diese Arbeitsbedingungsdiskurse sind ja so gehen in Wellen und kommen immer wieder. Es gab schon Generationen vor uns, also wir sind so ungefähr dieselbe Alterskohorte, die auch zu diesen Themen gearbeitet haben oder publiziert haben, sich aufgeregt haben. Aber wieso kam es quasi zu diesem Momentum, wo unterschiedliche Leute gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich was tun? Also was bringt einen dazu, tatsächlich aktiv etwas zu tun?
Also viele von euch kennen das vielleicht. Ihr seid irgendwie aus dem Architekturstudium mit viel Motivation, ja, und vielleicht auch Idealen, einer kritischen Haltung ins Berufsleben gestartet und seid dann irgendwie konfrontiert mit einer Realität der Architektur- und Baubranche, die bei einigen dann sogar da bis dahin führt, ihre Berufswahl generell zu hinterfragen. Und an dieser Stelle lässt sich vielleicht ein Ergebnis aus einer Umfrage von dem Nachwuchsnetzwerk Nextra Plus zitieren aus den Jahren 23 und 24. Das war eine Umfrage, besonders gerichtet an junge Architektinnen, Absolventinnen und BerufseinsteigerInnen. Und in dieser Umfrage haben unter anderem 43% der Befragten gesagt, dass sie mit dem Gedanken spielen, die Branche zu verlassen. Also schon, ja, eine sehr erschreckende Aussage so. Und der Austausch innerhalb unserer Gruppe bestätigt eigentlich dieses Ergebnis und zeigt aber vor allem auch, dass die Ursache der Unzufriedenheit oder die Frustration sich eigentlich auf zwei Ebenen abspielt, die unserer Meinung nach aber sehr stark miteinander verknüpft sind. Und das sind zum einen natürlich die materiellen Arbeitsbedingungen, also die, wie Fiona es schon ausgeführt hat, wie zum Beispiel prekäre Anstellungsverhältnisse, wie befristete Arbeitsverträge, Scheinselbstständigkeit, natürlich aber auch niedrige Gehälter, Wochenendarbeit, unbezahlte Überstunden, Überlastung durch schlechte Ressourcenplanung in den Büros. Und auf der anderen Ebene aber auch, ja, so ein moralischer Konflikt, mit dem sich viele von uns konfrontiert sehen, indem sie vielleicht in Projekten arbeiten, wo nicht soziale Fragen im Mittelpunkt stehen, sondern die Architektur, die sie planen müssen, mehr nur wie, ja, ein Asset zur Profitmaximierung von InvestorInnen dient und, ja, die vielleicht Menschen aus ihren Nachbarschaften verdrängt. Oder sie arbeiten in Abriss- und Neubauprojekten, die irgendwie die Klimakatastrophe weiter antreiben. Also eigentlich diese beiden Ebenen, prekäre Arbeitsbedingungen und aber auch eine Frustration mit den Projekten, in denen viele von uns arbeiten müssen, führt eben dazu, das Ganze strukturell zu hinterfragen. Und wir sind eben davon überzeugt, dass diese beiden eben ganzheitlich oder gesamtheitlich angegangen werden müssen und setzen uns deshalb ein für eine strukturelle Veränderung in der Architekturbranche auf diesen beiden Ebenen. Eben bessere Arbeitsbedingungen und aber auch eine Architektur- und Planungspraxis, die ja gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, ökologische Nachhaltigkeit ernst nimmt und dann ja mehr Bedarfe von Menschen als die Interessen von Investoren in den Mittelpunkt stellt.
Ihr habt ja das ja auch eben in der Vorstellung gesagt, ihr seid eine Architektinnen-Gewerkschaft im Aufbau oder in Gründung, je nachdem. Habt ihr so einen Plan für den Aufbau? Also gibt es so ein Anfang und ein Ende? Gibt es so Schritte, die ihr erreichen wollt? Also immer mehr Leute einbinden, dann muss man ja auch Strukturen ausbilden. Also das sehen wir ja auch bei größeren Bewegungen, dass das tatsächlich relativ komplex ist, so eine Bewegung, die man startet, dann auch in eine produktive Struktur zu übersetzen, wo man dann eben auch Leute hat, die das vielleicht hauptamtlich ausführen können, wo man dann ja auch wieder ein Modell finden muss, wie sich das Ganze trägt. Also normalerweise ist es ja bei Gewerkschaften, geben ja die Leute, die da Mitglied sind, prozentual von ihrem Lohn etwas ab. Wie kann ich mir das vorstellen? Also gibt es so eine Perspektive für den Aufbau? Könnt ihr da etwas mit uns teilen?
Ja, also wir sind ja gestartet, mehr als eine Initiative, also ein loserer Zusammenschluss hat sich aus einem konkreten Anlass ergeben, dieser Frustration, die ich zuvor erläutert habe, und befinden uns jetzt aber eigentlich schon auf einem Übergang hin mehr zu einer gewerkschaftlichen Organisierung. Also in Deutschland sind Gewerkschaften ja besonders rechtlich geschützt, die haben eben feste Strukturen, wie du eben gerade gesagt hast, haben ja auch Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge. Gewerkschaften sind auch darauf ausgelegt, dass sie langfristig funktionieren und dass viele, also eine große Masse von Arbeitnehmern daran partizipieren, entweder durch eine aktive Arbeit in irgendwelchen Orts- oder Arbeitsgruppen, aber eben auch passiv nur solidarisch unterstützend mit ihrem Mitgliedsbeitrag. Es gibt natürlich Regeln, wer Mitglied werden kann und wer nicht. ArbeitgeberInnen zum Beispiel natürlich nicht. Und Mitglieder haben Rechte, sie können dann Beratungen, also Angebote auch der Gewerkschaft annehmen. Und wir sind als Architektengewerkschaft im Aufbau natürlich noch keine Gewerkschaft im rechtlichen Sinne und haben auch deswegen diese Strukturen oder diese auch Ressourcen, finanzielle, nicht und sind gerade aber dabei, an einer Satzung zu arbeiten, um zumindest eine Vereinsstruktur zu haben, um ja diese Strukturen langsam aufzubauen in Richtung der Professionalisierung. Und zugleich möchten wir aber auch versuchen, die Qualitäten, die so eine Initiative hat, also eine Organisation, die eben von sehr, sehr vielen durch eine aktive Arbeit getragen wird in Arbeitsgruppen und nicht nur durch ein Einzahlen von einem Mitgliedsbeitrag, dass wir die auch versuchen wollen, beizubehalten. Weil wir eben denken, dass das im Prozess der Organisierung sehr, sehr wichtig ist. Und ja, auch weitere Qualitäten, die wir sehen, dass eben alle gleichwertig mitbestimmen können, dass es möglichst keine oder wenige Hierarchien gibt. Das sind auf jeden Fall Aspekte, die wir im Prozess unserer ja, Professionalisierung trotzdem weiter auch irgendwie bewahren wollen.
Und zwar haben wir in Deutschland eine große Dienstleistungsgewerkschaft, das ist Verdi. Und wir sehen auch, dass sich gerade in der Schweiz zum Beispiel was tut. Wir sehen, dass sich gerade bei den Designern und Designerinnen ebenfalls Initiativen bilden, die Designwerkstatt. Wie ist denn so eure Vernetzung zwischen diesen Initiativen oder auch schon Gewerkschaften, die gerade in unserer Branche bestehen? Also gibt es da was? Gibt es da ein Unterstützungsumfeld oder wie habt ihr das bis jetzt erlebt?
Also ich kann mal kurz darauf eingehen, was du gerade angesprochen hast mit den schon bestehenden großen Dienstleistungsgewerkschaften in Deutschland oder also für Architektinnen wäre es die IGBAU und Verdi, wo man auch jetzt schon Mitglied werden kann, die einen auch beraten würden. Zum Beispiel kann man dort Arbeitsverträge prüfen lassen. Allerdings, weil wir halt so wenige sind, die sich einer Gewerkschaft anschließen, vertreten wir uns nicht, weil sich der verwalterische Aufwand nicht lohnt. Genau, mit diesen beiden großen Gewerkschaften sind wir allerdings schon in Kontakt und sprechen so über das Thema Tarifverträge. Aber da ist hier auch noch nichts Spruchreifes. Und was Helena vorhin schon gesagt hat, es braucht auch immer die ArbeitgeberInnenseite, also ArbeitgeberInnenverbände. Genau. Und was auch wichtig ist, um sich zu organisieren, ist, dass man Betriebsräte gründet. Viele Büros sind halt sehr klein und man kann zum Beispiel erst ab 5 Mitarbeitenden einen Betriebsrat gründen. Wir sind ja gerade auch Teil dieser Bewegung und wir bekommen mit, dass wie in vielen europäischen Ländern, aber auch eigentlich weltweit, sich da einiges tut und zum Beispiel SAW im UK, also Section of Architectural Workers, hat ja schon vor einigen Jahren gestartet und wir bekommen da auch Unterstützung und tauschen uns da auch aus. Also es gibt da schon dieses Netzwerk.
Könnt ihr vielleicht da nochmal kurz was zu sagen, was sich vielleicht auch insgesamt verändert oder verschoben hat? Weil diese, also wir beobachten die Bewegungen rund um das Arbeitsbedingungsthema ja auch. Und wie du das gesagt hast, da hat sich schon einiges getan.
Hat da vielleicht Social Media auch eine Rolle gespielt für euch? Oder wie findet diese Vernetzung statt und wie funktioniert auch der Wissenstransfer, weil ja oft auch die Bedingungen super unterschiedlich sind, je nach Land?
Ja, also ich glaube, ich meine, es gab ja immer schon gewerkschaftliche Bewegungen, aber ich glaube, es ist jetzt schon so, ich meine, wir sind mit so vielen Krisen eigentlich geopolitisch, aber auch der Klimakrise tagtäglich konfrontiert. Und man weiß gar nicht, wie man so als Einzelperson eigentlich noch damit umgehen soll. Und ich glaube, das ist schon ein Anreiz, sich auch auszutauschen mit anderen und auch was bewegen zu wollen. Aber ich glaube, man beginnt auch, die eigene Arbeit vielleicht ein bisschen kritischer zu betrachten, also was der Outcome von der eigenen Arbeit ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Nachhaltigkeit auch in unserer Branche blicken.
Ja, ich würde dem schon zustimmen. Ich denke, primär oder der Hauptgrund ist schon einfach der tatsächliche Bedarf oder die Unzufriedenheit, die herrscht oder vielleicht auch eine Diskrepanz von wie und was wird an den Universitäten gelehrt und die Realität der Bau- und Architekturbranche, die da so, wie gesagt, nicht hinterherkommt. Also weiß ich nicht, in Universitäten diskutieren wir darüber, vielleicht können wir überhaupt noch neu bauen. Und in vielen Büros werden halt ein Betonklotz nach dem nächsten hochgezogen für Büros oder auch Wohnungen, die mehr als Anlage dienen, als dass Menschen die wirklich nutzen werden. Also ich denke, das führt dazu. Und das, was ihr angesprochen habt, natürlich dienen so internationale Beispiele wie zum Beispiel Saul in UK schon auch als Inspiration, und Social Media erleichterte eine Vernetzung. Ich denke aber nicht, dass das der primäre Auslöser dafür ist, dass mehr gewerkschaftliche Organisierung auch in der Architekturbranche stattfindet. Ich denke, ja, es fördert es, aber es ist kein Trend, um das jetzt mal so zu sagen, der irgendwie durch Social Media befeuert wird. Ich glaube, es ist einfach eine andere Ansprache, die dadurch ermöglicht wird, als wie es zum Beispiel, also vor allem jetzt im Kontext in Deutschland, die großen Dachgewerkschaften schaffen, die halt eine Branche wie zum Beispiel die Architekturbranche mit ihren besonderen Herausforderungen gar nicht so konkret adressieren kann.
Es ist ja auch einfach so, dass die Architekturbranche in Deutschland eine sehr fragmentierte Branche ist und das ja gerade sich eigentlich erst vollzieht, dass es wirklich größere Bürostrukturen gibt. Also das passiert ja gerade. Also die Kleinen bleiben klein und die Großen werden größer. Und wenn man dann plötzlich halt wirklich Architekturproduktion innerhalb von Unternehmen hat, also ich nenne jetzt zum Beispiel mal Henning Larsen, die mit Rambold zusammen haben Tausende von Mitarbeitern, oder Arup haben Tausende und Tausende von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, deswegen ist Deutschland vielleicht auch so ein bisschen da hinten dran mit der Gewerkschaftsbildung, weil es ja zum Beispiel in den USA oder auch in UK oder auch in Skandinavien das schon länger so ist, dass es wirklich so Architecture Corporations gibt, in denen dann ja überhaupt so eine Organisierung möglich ist. Wenn ich jetzt mit meiner einen Chefin im Büro sitze, dann habe ich es ja wahrscheinlich sehr schwer, und meistens gibt es ja auch immer solche Grenzen, ab wann ist überhaupt ein Betriebsrat notwendig, wann gibt es eine Tarifbindung und so. Und ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass es einfach für viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die Perspektive ist, ich bleibe mein Leben lang Angestellter und ich bin nicht im Büro und mache mich nach 5 Jahren selbstständig, mache meine eigenen Projekte, und sondern das ist mein Leben. Ich bleibe Angestellter oder Angestellte. Und das sehen wir ja auch immer bei Kontextur, wenn wir unsere Umfragen machen, dass wir gerade die Leute, die schon länger im Beruf sind, 5, 7, 10 Jahre, dass die wirklich auch sehr, sehr schlechte Löhne haben. Also teilweise so schlecht oder schlechter wie die Einstiegsgehälter, die jetzt gezahlt werden. Also ich denke, da ist der Boden, in dem die Bereitschaft zur Organisierung wächst. Also das wäre meine Einschätzung.
Vielleicht können wir so ein bisschen den Gegentest machen. Wer kommt denn so bei euch oder zu euch zu diesen offenen Abenden? Oder wer vielleicht war vielleicht auch im Februar da? Also ich habe das auch mitbekommen. Zu dem Zeitpunkt waren auch ein paar andere Leute, eben internationale Gäste da, die ihr auch eingeladen hattet. Wer interessiert sich für diese Gewerkschaftsbildung? Also was habt ihr für eine Zielgruppe? Vielleicht könnt ihr so ein bisschen Einblick geben.
Also die Zielgruppe wäre natürlich sozusagen das ganze Erfahrungsspektrum und Altersspektrum, was du schon gesagt hast, Katharina. Es ist im Moment, ich sage das jetzt einfach so, wie ich das einschätze, Helena, du kannst mich gerne dann ergänzen, sind es schon eher jüngere Leute. Bei dem großen Treffen hatte ich das Gefühl, war eine durchmischtere Altersstruktur als jetzt so den Zulauf, den wir über Instagram, wenn dann jemand zu unserem Plenum kommen will, oder über den Stammtisch bekommen. Aber es wäre sicher wichtig, dass es heterogen wird am Ende.
Hey, kurze Pause. Zur Erinnerung, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Was sind bisher so die Reaktionen von den Arbeitgebenden? Richten die sich, melden die sich auch bei euch? Also das kennen wir ja so, wenn wir so eine Umfrage machen, dann sind wir so, ja, aber die Honorare sind auch nie gestiegen, wir können nichts machen. Oder ja, wenn ich besser zahlen will, muss ich schlechtere Architektur machen. Also das sind halt diese Argumente, oder? Was dann immer gesagt wird. Habt ihr mit sowas auch zu tun?
Ja, das sind auf jeden Fall Äußerungen, über die wir auch diskutieren in der Gruppe. Ja, vielleicht auch davor noch vorweg. Es ist schon so, dass wir durch unseren Austausch mit mehr und mehr Leuten merken, es gibt durchaus von vielen schon Versuche auf oder innerhalb der Büros auch auf kooperativen Wege Verbesserungen herbeizuführen, die aber dann oft sehr rigoros von den Chefs und Chefinnen ja im Keim erstickt werden. Ich denke, das ist dann auch ein Grund, warum viele sich dann doch entschließen, zu Treffen zu uns zu kommen und sich nochmal auf einer anderen Ebene zu organisieren. Und ja, dieses Argument hören wir natürlich schon. Die Büros können nicht bessere Gehälter zahlen und es reicht nicht nur, bessere Gehälter einzufordern. Das stimmt, das ist strukturell bedingt und da muss sich in der Branche auch noch einiges weiteres verändern. Und wir sind aber der Ansicht, dass da primär auf jeden Fall erstmal die BüroinhaberInnen in der Pflicht stehen, die eben ein Unternehmen führen und daher auch eben die Verantwortung tragen, ihre Mitarbeitenden angemessen bezahlen zu können. Und ja, unseren Anteil sehen wir eher dort eben eine Verhandlungsposition aufzubauen, wenn wir eben viele sind, die bessere Bedingungen einfordern, auch in den Büros zu Bewegungen führen.
Das, let me be the devil's advocate, das klingt so brav. Wo ist die Wut, in Anführungszeichen? Also gibt es auch so eine, manchmal braucht es ja auch den Raum, so einfach wütend zu sein, auf die Branche auch wütend zu sein. Gibt es auch dafür Raum bei euch? Also ich kann das nur von mir selbst sagen, ne? Also ich war schon auch an sehr vielen Momenten sehr krass frustriert über die Arbeitsbedingungen in der Branche. Also wie geht ihr damit um?
Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall ein Ort, wo wir uns austauschen oder wo wir auch schimpfen, wo man das auch schon zulassen kann, wo man dann auch sieht, dass man nicht alleine ist. Und als wir angefangen haben, es gibt halt auch irgendwie nicht so wirklich das Bewusstsein, dass man sich wirklich organisieren kann. Wir mussten auch erstmal gucken, zu welcher Gewerkschaft könnten wir überhaupt gehen, ganz am Anfang, als Architektinnen. Und es ist halt so dieser Prozess auch. Also ist aus dieser Wut oder aus dieser Frustration kann dann halt auch was erwachsen und wir lernen.
Ihr habt es vorher auch schon gesagt, na, auch dieser Konnex mit der Ausbildung. Also ganz viele Dinge, die ihr jetzt ja auch tut, aktiv, sind ganz weit weg von der Ausbildung oder in der Ausbildung. Um es anders zu sagen, lernt man recht wenig über die Arbeitsbedingungen, in denen man dann vielleicht mal landen wird. Gibt es auch Bestrebungen, quasi nicht nur in die Arbeiterinnenrichtung hineinzuwirken, sondern vielleicht auch in die Studierendenrichtung oder da in die Richtung zu arbeiten?
Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Viele sehen sich so ein bisschen wie KünstlerInnen. Das ist vielleicht das eine und gar nicht so als ArbeiterInnen. Aber auch, dass man häufig gibt es ja schon diesen starken Individualismus und auch die Konkurrenz schon im Studium, dass man so ein bisschen der Genius hinter seinem Projekt ist. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, schon im Studium auch darauf aufmerksam zu machen, wie eine gesündere Praxis auch mit den eigenen Ressourcen aussehen könnte. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall das Ziel, auch an Universitäten zu gehen.
Voll, auf jeden Fall. Also zum einen um dieses Bewusstsein oder ne, so ein Hinterfragen von Nachtschichten schieben und sich aufopfern für diese Berufung Architektur, ne, das zu hinterfragen, aber gleichzeitig auch schon ja Support anzubieten, weil ja auch viele Studierende schon im Rahmen von Praktika oder Studierendenjobs mit sehr schlechten Bedingungen, also eigentlich den schlechtesten Bedingungen konfrontiert sind. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Ort, an dem wir ansetzen wollen und zum Teil auch Studierende schon von sich aus ohne direkte Ansprache zu uns gekommen sind.
Ich finde halt auch immer, was sehr wichtig ist, ist so ein ökonomisches Verständnis. Also das ist ja auch ein Vorwurf, der immer gebracht wird. Architekturbüros sind so schlecht organisiert. Es wird sozusagen eigentlich Arbeitszeit verbrannt und so wie das alles angelegt ist, kann es gar nicht profitabel sein. Es kann keine Margen geben. Und da denke ich aber, dass das eben auch auf der Seite der Arbeitnehmenden vorhanden sein muss. Also das kriegen wir auch immer, die Fragen, warum bekomme ich eigentlich nicht das Geld, was der mein Chef oder meine Chefin für mich abrechnet? Also wie funktioniert eigentlich so ein Unternehmen? Was ist mit einem Overhead? Was muss eigentlich wirklich erwirtschaftet werden? Was bedeutet ein Arbeitgeberanteil, der noch auf dein Gehalt? Also ich habe immer das Gefühl, so dieses ganze Wissen, was man eben auch braucht, diese ganze Klaviatur, um wirklich einfach die Struktur profitables Architekturbüro mal anzugehen, da müssen auch beide Seiten vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Also ich hatte davon auch keine Ahnung im Studium, weil das ist es ja eben, ne? Wenn die Architekturbüros nicht gut laufen, dann können sie auch einfach keine Löhne zahlen. Also das muss passieren. Also wir sehen das ja zum Beispiel auch, da haben wir uns auch letztens so ausgetauscht, Angelika, dass wir zum Beispiel bei den Praktika haben wir ja jetzt diese Unterscheidung in Pflichtpraktika oder freiwilliges Praktikum. Also weil freiwillige Praktika müssen mit Mindestlohn vergütet werden nach einer Zeit und sie werden einfach sehr viel weniger angeboten. Also dass es einfach sehr schwierig ist, das dann auch wirklich durchzusetzen. Ich war vor 2 Wochen in Zürich bei einer Konferenz. Da wurden plötzlich so Sachen gesagt, dass man nicht glaubt, dass es noch viele Arbeitsplätze für Junior Positions in der Architektur geben wird, eben wegen der Bedrohung AI. Also wie seht ihr denn so die Zukunft des Arbeitsmarkts? Weil es ist ja so, man muss irgendeine Struktur haben, die diese auch zahlen kann. Wenn sie das nicht können, dann gehen sie vom Markt weg oder sie nehmen Vermeidungsstrategien.
Ich habe oft das Gefühl, dass Architekturbüros auch nur so schlecht wirtschaften können, vor allen Dingen mit der Zeit. Die Mitarbeitenden investieren, weil die Arbeitskräfte zu günstig sind, vor allen Dingen, wenn wir von PraktikantInnen sprechen. Was ich relativ krass fand, oder ich meine, das ist ja auch das mit den Pflichtpraktika, die eben nicht vergütet werden müssen. Zum Beispiel in Belgien sind diese Pflichtpraktika eben auch nicht vergütet und dann arbeiten Studierende ein halbes Jahr oder ein Jahr umsonst und müssen sich eigentlich das Arbeiten finanzieren. Also es ist schon wirklich absurd.
Ja, das bestätigt auf jeden Fall auch, was viele uns berichten, die zu unseren Treffen kommen, dass sie eigentlich frustriert sind davon, wie schlecht ihre Chefinnen eigentlich darin sind, ein Unternehmen zu führen. Also teilweise, weil sie vielleicht die Kapazität dafür nicht haben, gerade in kleinen Büros, die nicht die Strukturen haben, dass Leute sich zum Beispiel um Personal oder Buchhaltung kümmern, aber auch teilweise, weil sie es wie unter ihrer Würde sehen, sich mit sowas wie unternehmerischen Fragestellungen zu beschäftigen. Und Katharina, was du gerade sagtest, dass Architekturbüros dann auch zugrunde gehen, weil sie nicht wirtschaftlich arbeiten können. Also was aus unserer eigenen Erfahrung oder auch was von den Erzählungen oft kommt, ist, bevor sie zugrunde gehen, werden eigentlich erstmal die Arbeitsbedingungen sehr, 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 sehr schlecht oder die Bezahlung noch viel schlechter. Also Büros überleben noch sehr, sehr lange auf Grundlage von ja, Ausbeutung, muss man eigentlich sagen, obwohl sie eigentlich schon lange nicht mehr wirtschaftlich funktionieren. Und deswegen finde ich den Appell zu sagen, beide Seiten müssen besser sich aufstellen und Wissen darüber erlangen, wie kann denn ein Unternehmen wirtschaftlich geführt werden. Meiner Meinung nach müsste diese Verantwortung zuerst eigentlich einmal eingefordert werden bei denen, die auch tatsächlich Unternehmen führen, also BüroinhaberInnen. Die haben sich schließlich auch dazu entschieden, das zu tun. Und ich denke, wenn die besser vorleben? Wie gehe ich auch verantwortungsvoll mit Arbeitszeit um? Wirkt es sich auch auf das Team?
Man darf auf jeden Fall gespannt sein, ne, wie sich das jetzt wieder abbildet, auch mit den schwankenden wirtschaftlichen und ökonomischen Bedingungen. Also wir merken das ja auch schon seit einer ganzen Weile, dass es eine Verengung im Arbeitsmarkt gibt. Also dass einfach auch deswegen nicht mehr so viele Stellen ausgeschrieben sind, weil insgesamt die Situation schlechter ist. Also es ist auch alles verknüpft miteinander. Und was so eine Flurbereinigung, ne, das klingt so lapidar dann immer, wenn man sagt, also ich habe das Argument, das ihr jetzt ja gerade ausgeführt habt, auch in einem Text schon mal gemacht, so im Sinne der, die Architekten haben so eine Art Stockholm-Syndrom, selbst wenn das Büro schlecht läuft, dann hält man es noch durch. Also man wartet viel länger mit dem Konkurs als in anderen Branchen. Aber ja, was die Flurbereinigung dann tut, das hat ja Katharina auch schon angedeutet, ne? Wenn es quasi weniger Büros gibt, heißt es auch insgesamt weniger Arbeitsplätze, hinzukommen Entwicklungen wie AI und so weiter. Das heißt, es wird insgesamt nochmal schwieriger, also schwieriger oder einfacher ist wahrscheinlich eine schwierige Wortwahl in dem Bereich insgesamt, aber also diese Verschiebungen sind auf jeden Fall heftige Eruptionen, die sich natürlich auch auf alle auswirken, die im Arbeitsfeld unterwegs sind und das vielleicht auch gerade noch studieren. Also es ist auf jeden Fall keine einfache Situation, ganz egal, auf welcher Seite man steht.
Ich kann ja vielleicht nochmal zu sagen, wir haben ja eben auch diese Jobplattform, wo wir ja auch Gesuche von Absolventen, Absolventinnen teilen oder auch von Leuten, die eben einen Job suchen. Und da haben wir ganz oft die Situation, dass die Leute schreiben, teilweise auch haben Migrationshintergrund oder sind eben noch nicht so lange in Deutschland und haben aber einen Masterabschluss und suchen dann ein Internship. Und dann klären wir auch immer auf, das ist eigentlich mit einem abgeschlossenen Master, solltest du nicht aktiv nach einem Praktikum suchen. Und dann sagen die aber doch, wir wollen das, weil wir wissen, wir haben keine Chance auf eine Absolventinnen- oder Junior Architect Position. Wir müssen einfach jetzt hier einen Fuß in den Markt kriegen. Inserier das jetzt bitte so. Das ist auf jeden Fall immer, oder das sehen wir jetzt schon, auch das, wenn man sagt, okay, man muss für alles sehr viel bezahlen, das ist dann, okay, wir nehmen viele Stellen weg von den Praktikantenstellen und wir nehmen uns nur noch die Besten. Wir geben nur noch den Besten die Ausbildungssituation oder so. Also ich finde das nicht, ich würde das überhaupt nicht unterstützen. Das ist einfach nur so eine Dynamik, die ich beobachte. Und es dann viele einfach ein Problem haben, überhaupt Erfahrungen in Büros zu sammeln. Und wo wir uns ja auch schon öfter mal drüber unterhalten haben, also das habe ich auch am Anfang gesagt, dass ja ich auch oft gefragt werde, kennst du die Architektinnen-Gewerkschaft? Weißt du, wer das ist? Weißt du, wer dahinter steckt? Das haben mich auch schon Medienvertretende gefragt. Wir kennen euch vor allem auf Instagram. Ihr habt dieses gelbe Profilkreis und ihr seid aber nirgendwo, weiß man, steht es irgendwo? Wer macht es? Warum macht ihr das? Was sind die Ziele? Seid ihr im Moment anonym positioniert? Und was steckt dahinter? Und wie wird das so in Zukunft aussehen?
Also wir sind ja aktuell einfach noch in einer sehr frühen Phase der Organisierung. Und wie wir auch zu Beginn ausgeführt haben, haben wir aktuell noch keine Strukturen, die Personen von uns, die öffentlich auftreten, vor eventuellen Konsequenzen schützen könnten. Und ja, viele von uns kennen das ja vielleicht auch, die schon mal im Büro Probleme angesprochen haben oder sich eingesetzt haben für bessere Arbeitsbedingungen, dass die BüroinhaberInnen nicht immer unbedingt sehr begeistert davon sind oder sich vielleicht sogar bedroht davon fühlen oder es ja als persönlichen Angriff sehen. Und für uns bedeutet aktuell eben noch diese Anonymität nach außen einfach einen Schutz vor unbegründeten Konsequenzen. Gleichzeitig geht es uns aber keinesfalls darum, uns hinter einer Anonymität irgendwie zu verstecken, um einzelne Büros zu bashen oder so einen sogenannten Instagram-Aktivismus irgendwie zu betreiben, weil wir gegenüber ArbeitnehmerInnen oder innerhalb unserer Organisation sind wir keine gesichtslose Instanz. Also wir betrachten uns deswegen nicht als anonym, weil wir laden zu öffentlichen Treffen ein, zu denen jede Person kommen kann, die interessiert ist. Bei diesen Treffen stehen Personen von uns sichtbar vorne, präsentieren die Gruppe. Und genau, bei diesen Treffen geht es uns eben auch darum, persönlich in Kontakt zu kommen, uns kennenzulernen. Und der Grund, warum wir eben aktuell, wir haben nicht eine Struktur, wo wir vielleicht PressesprecherInnen oder sowas haben können. Deswegen haben wir uns entschieden, aktuell, ja, zum Beispiel in so einem Podcast mit unseren Vornamen zu sprechen und Ja, und aber eben auch das Anliegen, nicht auf einzelne Individuen von uns zu lenken, sondern mehr auf die Gruppe und die strukturellen Probleme der Branche, die wir ansprechen wollen. Deswegen vielleicht auch für alle, die neugierig sind, wer wir sind, kommt einfach zu unseren Treffen. Das ist auch nicht irgendwie in versteckten Kellern oder so, sondern an mehr oder weniger öffentlichen Orten, wo jede Person hinkommen kann.
Wenn ich jetzt interessiert bin, wie kann ich von den Treffen erfahren? Also wie kann ich von den Terminen und den Orten erfahren? Das kannst du vielleicht nochmal sagen.
Am einfachsten ist es wahrscheinlich, uns auf Instagram zu folgen. Und dann teilen wir, wann. Wir haben eben diesen Stammtisch, der einmal im Monat stattfindet. Und ansonsten, ihr könnt uns da auch schreiben. Und dann gibt es auch eine Newsletter. Also man kann uns auch per E-Mail quasi abonnieren. Am einfachsten ist es dann wahrscheinlich, zu diesem offenen Stammtisch zu kommen. Da kann man erstmal, sind immer zwei Leute von uns kennenlernen, ein bisschen sich austauschen. Und dann, wenn man weiter Interesse hat, vielleicht auch mitzuwirken, kann man eben zum Plenum kommen. Das passiert alle 14 Tage. Momentan in Berlin. Wir überlegen aber auch, diesen Stammtisch jetzt auszuweiten und deutschlandweit zu machen. Vielleicht auch erstmal online, so ein Online-Format noch einzuführen. Genau, und dann, was ja jetzt ein super Erlebnis war, war eben dieses erste große offene Treffen. Und unser Ziel ist eigentlich, das einmal im Jahr zu machen, dass man sich dann auch irgendwie nochmal dazukommen kann und auch im größeren Rahmen austauschen kann.
Also vielleicht ganz konkret noch zum Stammtisch. Es ist immer der dritte Donnerstag eines jeden Monats. Und außerhalb Berlins sind wir gerade eben in der Planung, zum einen diesen offenen Stammtisch auch mal digital stattfinden zu lassen, sodass Leute von überall teilnehmen können. Und es ist aber auch die Idee im Raum, da sind wir aber gerade noch in der Vorbereitung oder Organisation, dass dieser Stammtisch auch in andere Orte wandern kann. Also vielleicht ganz konkret, wenn uns jetzt Leute hier zuhören, die auch gerne eine Ortsgruppe an ihrem Wohnort gründen wollen, dann schreibt uns super gerne, nehmt Kontakt auf und wir hätten total Lust, sowas euch zu unterstützen oder vielleicht auch dann zu euch zu kommen und bei euch mal einen Stammtisch zu organisieren. Und vielleicht auch noch als Ergänzung unser Plenum, was alle 14 Tage stattfindet. Da geben wir auch die Möglichkeit, online teilzunehmen. Und vielleicht können wir ja auch noch unsere Kontaktmöglichkeiten bei euch in die Shownotes packen.
Auf jeden Fall. Ihr könnt gerne alles in die Shownotes werfen. Mich würde tatsächlich noch interessieren, was die langfristige Zielsetzung ist. Wir sind ja eingestiegen so ein bisschen mit, wie funktioniert eigentlich die Gründung? Was sind die Schritte, die jetzt quasi angehe? Das ist schon angeklungen, dass ihr quasi nach der richtigen Rechtsform sucht und den nächsten Schritten, die ihr gehen wollt und quasi gerade eure Satzung schreibt. Was ja auch, da stelle ich mir einen super spannenden Prozess vor mit vielen Leuten. Sicher auch cool. Was schreibt ihr denn da so rein? Was ist denn eure Zielsetzung? Also wo geht's hin, visionär? Was ist quasi das Langzeitziel?
Also ich glaube, nachdem wir so alles erreicht haben, gewachsen sind, diese juristische Entität geworden sind, der Gewerkschaft, sind eigentlich diese zwei grundlegenden Ziele, einmal die materiellen Arbeitsbedingungen zu verbessern, aber auch die Praxis so zu verändern, dass man das Recht darauf hat, eigentlich Projekte auszuführen oder an Projekten zu arbeiten, die mit den eigenen moralischen Werten auch zu vereinbaren sind.
Ich kann jetzt nicht aus der Satzung zitieren, weil ich sie gerade nicht hier habe und vielleicht wäre es auch langweilig, weil da sind tatsächlich auch sehr viele formale Dinge, die man da so reinschreiben muss. Aber ja, zu unserer Vision übergeordnet ist ja vielleicht unsere Überzeugung, ist es wirklich möglich, eine solidarische Struktur aufzubauen und damit auch bessere Bedingungen für alle Arbeitnehmerinnen zu erstreiten. Und darin sehen wir irgendwie die Chance, die dadurch gewonnene Zeit oder auch politische Energie und Solidarität in andere Dinge wieder zu reinvestieren. Also wir wollen gerne auch bei unseren Treffen offen darüber sprechen, welche Folgen hat denn die Arbeit, die wir machen für uns, für unsere Welt, für unsere Nachbarschaften und damit eben gerechteren Architekturberuf irgendwie gemeinsam erschaffen.
Es ist in manchen Stellen auch angeklungen, dass ihr quasi kritisch, also ihr habt vorher auch die Klimakrise und was Baupraxis mit der Klimakrise zu tun hat, erwähnt. Ihr blickt quasi auch kritisch auf das Schaffen an sich. Seid ihr denn im Austausch mit anderen Initiativen, die sich quasi eher aus der was bauen wir und wie bauen wir Richtung dem Thema annähern? Beziehungsweise wie steht ihr im Kontakt mit anderen Initiativen? Weil gar nicht zwingenderweise Initiativen, vielleicht auch mit der Kammer,
die ja quasi auch sich für eine gewisse Art und Weise der Bauen oder der Baukultur des Bauens einsetzen. Also wie seht ihr denn andere institutionelle Vertreterinnen, die in diesem Bereich unterwegs sind?
Ja, da ist auf jeden Fall eine Zusammenarbeit vorhanden und super wichtig. Also es gibt so diesen Slogan, keine Bauwende ohne Lohnwende. Also wir denken eben nicht, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, sondern dass sie sehr stark zusammenkommen. Also wir waren zum Beispiel mit Architects for Future letztes Jahr auf einer Konferenz in Dessau eingeladen, haben dort gemeinsam gesprochen über das Thema Vernetzung. Der Titel dieser Konferenz war Reproduktionsbedingungen in der Architektur. Also ja, da gibt es auf jeden Fall eine enge Verknüpfung.
Und wie steht ihr zu den eher klassischen? Also wie blickt ihr auf quasi die Infrastruktur, die wir eigentlich schon haben als Architektinnen?
Ich glaube, das Thema Infrastruktur ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Bei der Kammer ist es ja so, dass halt auch ArbeitgeberInnen, es ist ja ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, sind dort vertreten. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied zu uns. Also bei uns geht es wirklich nur um ArbeitnehmerInnen. Aber genau, Infrastruktur ist vor allen Dingen auch hinsichtlich der schon existierenden Gewerkschaften und dem Austausch mit denen wichtig und interessant. Weil natürlich ist es gut, wenn es schon Infrastruktur und das Netzwerk gibt und man nicht alles von null aufbauen muss. Und genau, es gibt ja auch von der Interessensgemeinschaft Angestellte Architekten, ich glaube aus Nordrhein-Westfalen, die beschäftigen sich ja mit einer ähnlichen Thematik. Und das wäre auch super spannend. Wir haben auch schon versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, aber leider kam es noch nicht dazu. Nee, es wäre super wichtig, sich da auszutauschen, was die auch bisher erreicht haben und konkret gemacht haben.
Und ja, und ich glaube, gleichzeitig sehen wir es aber nicht unbedingt, wie es gerade anklang, dass wir eine Parallelstruktur zu der Kammer schaffen, weil die Kammer vom Grund auf, es ist natürlich eine Struktur oder Infrastruktur, die ArchitektInnen zur Verfügung steht, aber haben wir ja auch schon vorhin ausgeführt, weitaus nicht allen. Also es gibt eben sehr bestimmte Zugangsvoraussetzungen, die es vor allem jungen ArchitektInnen noch nicht ermöglicht, teilzuwerden, aber manchen Architekturarbeiten auch überhaupt gar nicht. Diejenigen, die eben nicht den Schwerpunkt im Planen und Bauen setzen und natürlich dann auch die Infrastrukturen, die die Kammer hat, wie zum Beispiel das Zugang zum Versorgungswerk, diesen vorenthält. Und da hat eigentlich unser Austausch gezeigt, dass die Kammer zumindest, können wir sagen, über die Berliner Architektenkammer nicht so sehr offen dafür ist, diese Zugangsvoraussetzungen zu verändern oder zu überdenken. Und ja, per se ist die Kammer eben auch keine ArbeitnehmerInnenvertretung. Auch wenn mittlerweile, ich glaube, knapp über die Hälfte der Mitglieder ArbeitnehmerInnen sind, ist es ja doch noch ein Verhältnis, was nicht die Realität widerspiegelt und so weit vielleicht dazu. Also wir wollen keine Parallelstruktur schaffen.
Nee, also es war auch nicht so intendiert, das so klingen zu lassen. Ich finde es nur interessant, dass es ja schon, also auch mit den Architects for Futures, ne, auch die Themen, die bespielen, man müsste ja meinen, das würde aus einer intrinsischen Energie heraus die Kammer auch so sehr interessieren, dass sie das Thema quasi selbst bearbeitet, dass sich Leute da aufgehoben fühlen. Aber das ist, also ist, glaube ich, auch nichts Ungewöhnliches, dass eben, also Arbeitsbedingungen sind kein Trendthema, du hast das vorher auch schon so gesetzt und das würde ich auch so unterschreiben. Aber dennoch gibt es, glaube ich, manchmal so Wichtigkeiten oder so Druckpunkte, wo eben sich dann zeigt, dass es nochmal neue Bünde und Zusammenschlüsse braucht, die das widerspiegeln, dass etwas gerade besonders wichtig ist oder dass ein Thema nicht aus dem richtigen Winkel bearbeitet werden kann von den Infrastrukturen, die es gerade gibt. Und das finde ich schon ein interessantes Phänomen, wieso das passiert und wieso das vielleicht auch in so Wellen passiert. Ich glaube, da hat auch sehr viel, den Punkt hatten wir ganz am Anfang, mit zu tun, dass sich in der Gruppe spüren und dass es halt eine andere Erfahrung ist, wenn man mit Leuten, die dieselbe Erfahrung machen, sich austauschen kann und das Gefühl hat, wirklich, man ist auch so eine junge, kleine Gruppe, die relativ schnell etwas erreichen kann. Das ist natürlich ein anderes Gefühl, als in eine gesetzte Infrastruktur hineinzugehen und in der zu versuchen, das Thema voranzutreiben und etwas zu verändern, ne? Also es sind ganz unterschiedliche Dynamiken und also ich glaube, das ist kein Kampf gegeneinander, sondern nur ein Zeichen, dass vielleicht was fehlt oder dass es eine andere Wichtigkeit gibt oder dass es vielleicht auch einfach das Bedürfnis gibt, jetzt schnell etwas zu tun, in Anführungszeichen. Habt ihr beiden noch
irgendein Thema, das wir noch nicht besprochen haben, das ihr gerne nochmal ausführlich im Kommentar zum Schluss setzen wollt.
Was vielleicht schon spannend wäre, was wir auch bei euch oft sehen, dass ihr so Umfragen macht, auch Gehälter, Transparenz und so weiter. Und wir haben jetzt auch eine Umfrage erarbeitet, die wir wahrscheinlich, bis der Podcast dann online kommt, auch online geschaltet haben. Es wäre natürlich super, wenn Leute die machen, und dann können wir uns einfach besser einen Überblick verschaffen, wo alle anderen gerade so stehen, die irgendwie eine Unzufriedenheit haben mit der Branche.
Könnt ihr kurz einen Einblick geben, wozu ihr fragt?
Vor allem eigentlich um andere Faktoren. Es gibt ja viele Umfragen, die wir natürlich auch uns anschauen und darüber diskutieren und so weiter. Was uns dabei immer noch ein bisschen gefehlt hat, ist eigentlich, ja, so Frage danach, wärt ihr bereit oder habt ihr Interesse, euch selbst aktiv zu engagieren? Und wenn ja, wie? Und was seht ihr denn darin eigentlich auch für eine Chance? Also es geht zum einen, also wir fragen auch schon noch Fragen ab, womit seid ihr zufrieden, womit seid ihr unzufrieden, was sind große Probleme in den Büros, aber eben auch, ja, was könnte denn dann daraus folgen? Und das kann oder hofft wir auch ein Anknüpfungspunkt sein für Leute, die dann vielleicht sich interessieren, was wir machen, oder auch aktiv sich einzubringen. Oder uns Tipps geben, was wir noch tun könnten, um irgendwie aktiver zu werden oder noch mehr Menschen zu erreichen.
Mhm.
Sichtbarer zu werden, wollte ich sagen.
Also das finde ich super. Schickt uns das gerne, sobald ihr da einen Link habt oder was wir teilen können. Weil, also ich meine, es sind oft nur Umfragen, aber sie sind eben auch ein Gesprächsangebot. Deswegen machen wir ja auch nach all den Jahren immer auch noch diese Instagram-Umfragen, obwohl die auch für mich wirklich immer, also ich mache die ja sehr, sehr intensiv und anstrengend sind, und mir geht es danach eigentlich auch mal 2 Tage nicht gut, weil ich ja auch sozusagen dann dazu noch diese Geschichten kriege und dieses ganze, ja, diesen ganzen Struggle der Leute. Also ich schreibe ja dann auch mit denen allen, aber ich mache das, weil ich dann weiß, dass doch in vielen Büros sich immer darüber unterhalten wird und dass es eben auch ein bisschen dazu kommt, dass sich mal die Leute, also die verschiedenen Arbeitnehmenden auch miteinander unterhalten, weil als wir damit angefangen haben, war das halt wirklich so, dass Kollegen und Kolleginnen fast nie über ihre Gehälter gesprochen haben. Und das ist ja auch ganz interessant, also wie ist eigentlich überhaupt die Hierarchie im Büro, wer steht wo, was ist mit den Frauen, was ist mit den Müttern und was ist vor allen Dingen auch mit den Leuten, die zum Beispiel ihren Studienabschluss nicht in Deutschland gemacht haben oder ihn in Deutschland gemacht haben, aber nicht auf C1-Niveau, also muttersprachähnlich Deutsch sprechen. Also das wäre nochmal so eine Frage, da kriege ich sehr, sehr viele Nachrichten zu. Es ist für alle schwierig, aber für diese Leute ist es wirklich, seid ihr mit dem Thema auch drin? Weil da weiß ich auch immer gar nicht, was ich zum Beispiel da machen kann, weil ich es eben fragen, dann könnt ihr Büros empfehlen, die irgendwie English-Only-Speaker oder was weißt du, ich habe schon 500 Bewerbungen losgeschickt. Also da sehe ich persönlich eine sehr, sehr große Not bei vielen. Und genau, das wäre vielleicht meine Abschlussfrage, wie ihr darauf blickt und ob ihr dafür auch besondere Angebote oder gibt es nochmal eine spezielle Gruppe, die sich damit auseinandersetzt?
Ja, also tatsächlich kommen viele zu uns, die nicht in Deutschland studiert haben oder die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind und genau diese noch viel größeren Herausforderungen haben, wie du es beschreibst. Also deswegen, ja, zu Beginn hatten wir auch darüber gesprochen, ne, was hat eigentlich diese Austauschtreffen mit uns gemacht. Das hat auf jeden Fall uns nochmal mehr die Augen geöffnet für Probleme, mit denen wir selbst vielleicht noch gar nicht konfrontiert waren. Es gab die Idee, genau zu diesen Themen oder Problemen, Herausforderungen eine eigene Arbeitsgruppe zu gründen. Die ist aktuell, weiß ich nicht wie aktiv, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das bei uns auf der Agenda steht, wo wir ja auf jeden Fall noch stärker reingehen müssen. Und ist auch ein Grund, warum wir eben zumindest in der öffentlichen Kommunikation immer auch auf Englisch kommunizieren. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die die großen Dachgewerkschaften, wie wir sie vorhin ja angesprochen haben, nicht machen. Und dann ja viele Personen, die aus Deutschland kommen, noch nicht mal wissen, dass sie zum Beispiel bei Verdi beitreten können. Aber Menschen, die nicht muttersprachlich Deutsch sprechen, natürlich noch viel weniger.
Und man braucht natürlich auch erstmal die Zeit, um sich zu organisieren. Das ist ja eben auch in der Architektur, wo die Arbeitszeiten so ausgedehnt sind, ist es ja wirklich gar nicht so einfach, die Zeit dafür zu finden. Wir hatten das ja auch in der Terminfindung. Also es ist jetzt abends, weil man ja nach der Lohnarbeit auch dann erstmal den Raum dafür finden muss. Deswegen würde ich sagen, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sind, glaube ich, alle dankbar, dass ihr euch dieser Aufgabe als Gruppe angenommen habt.
Wir werden auf jeden Fall alle Links setzen. Wir fügen sicher auch noch mal ein paar Initiativen und unsere Liste zu den Initiativen auch hinzu. Also auch für alle anderen, die zuhören, auch alle, die aus der Schweiz zuhören. Um vielleicht noch kurz die Non-Swiss Architects zu erwähnen, die auch an dem Themenbereich arbeiten für die Schweiz, das wir jetzt gerade zum Schluss hatten. Genau, ihr findet alles in den Shownotes. Und wir sind auch bald zurück mit einer zweiten Episode, wo wir dann im besten Fall die Ergebnisse unserer Umfrage besprechen und dann vielleicht auch gleich direkt nochmal auf eure Umfrage hinweisen können. Also ist gerade auf jeden Fall auch wieder Bewegung drin in der Debatte. Und deswegen freuen wir uns auch schon auf die nächsten Gespräche und hoffen, ihr schaltet dann auch wieder ein. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis bald.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts. Und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!